Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Robert Habeck sitzt im Glashaus und wirft mit Hinkelsteinen. Desinformation, schamlosen Lügen, erfundene Beschuldigungen. Von Florian Warwick. Man kann dem Kanzlerkandidaten der Grünen so einiges vorwerfen, fehlende Chuzpe gehört nicht dazu. In einem von dem Moderatorenduo Joko und Klaas inszenierten Format unter dem Titel »Politik und Anstand« erklärte Robert Habeck zur besten Sendezeit auf dem Privatsender Pro7, dass er, nach den gemeinsamen Regeln unserer liberalen Demokratie, spiele. Es gäbe aber andere, die zu Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen greifen würden, um unsere Demokratie zu zerstören. Die Anspielung auf zwei bestimmte Oppositionsparteien war dabei unmissverständlich. Doch wie sieht es eigentlich beim Kanzlerkandidaten der Grünen mit Desinformation, Lügen und erfundenen Beschuldigungen aus? Organisiert und inszeniert vom Moderatorenduo Joachim Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf, Joko und Klaas, durften am 11. Dezember um 20.15 Uhr die Kanzlerkandidaten von drei großen demokratischen Parteien, so der Pro7-Sprech, ihre Sicht auf den derzeitigen Bundestagswahlkampf sowie fairen und demokratischen Wettbewerb kundtun. Im Grunde genommen ein kostenloser Werbespot vor Millionenpublikum für drei ausgesuchte Kandidaten. Die derzeit laut INSA-Umfrage mit 21% Zustimmung weit vor SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz 16% und Grünen-Kandidat Habeck 13% liegende AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel war nicht eingeladen. Unterlegt mit pseudodramatischer Musik und eingebettet in einen theatralischen Lichtdom à la Riefenstahl für Arme, durfte zunächst der Kandidat mit der geringsten Wählerzustimmung in Bezug auf seine Kanzlerkandidatur und Partei zum Pro7-Publikum sprechen. Und Habeck legte auch zugleich in gewohnt selbstverliebter Manier und mit Hang zu forcierten Vergleichen zwischen den Handballspielen seiner Kinder und dem politischen Miteinander los. Zitat: Uns eint, dass wir nach den gemeinsamen Regeln unserer liberalen Demokratie spielen, Regeln allerdings, die andere brechen wollen, dann um unsere Demokratie zu zerstören. Sie greifen zu Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen. Sie wollen unsere Gesellschaft kirre machen, Angst, Misstrauen, Spaltung herbeiführen. Zitat Ende.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich bin heute hier, um Ihnen etwas zu versprechen. Aber ich bin auch hier, um Ihnen etwas nicht zu versprechen. Ich fange mit dem Versprechen an. In den kommenden Wochen werden Parteien, Politikerinnen und Politiker miteinander ringen, streiten. Wahlkampf kommt ja von Kämpfen. Wir werden Unterschiede zwischen den Parteien herausarbeiten. Und das ist wichtig für Sie als Wählerinnen und Wähler, um zu wissen, wofür die Parteien stehen, was sie wollen und was sie unterscheidet, damit Sie dann Ihre Wahl treffen können. Wer die eigenen Vorschläge herausstellt, wird dabei die der anderen kritisieren. Im Jargon der Politik reden wir von Angriffen. Aber man sollte immer im Bewusstsein handeln, man trifft sich mindestens zweimal im Leben. Und in diesem Geist möchte ich Wahlkampf führen. Wenn meine Kinder früher in der Handballhalle ein Spiel hatten, mit dem Gegner rangen, um die Tore wetteiferten, gab es für mich als Vater immer einen besonderen Moment des Stolzes. Nämlich nach dem Spiel. Dann standen sich Sieger und Verlierer gegenüber, die einen strahlend, die anderen enttäuscht, aber alle verschwitzt und dann reichten sie sich die Hand, klatschten sich ab. Und so werde ich es in diesem Wahlkampf machen. Klar in der Sache, aber voller Respekt und in dem Wissen, du musst dem anderen danach immer die Hand reichen können. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist mein Versprechen. Olaf Scholz und Friedrich Merz würden andere Bundeskanzler sein als ich. Aber, wie ich, fühlen sie sich dem Wohle des Landes verpflichtet. Uns eint, was die Spielerinnen und Spieler in der Halle eint, dass wir nach den gemeinsamen Regeln unserer liberalen Demokratie spielen. Regeln allerdings, die andere brechen wollen. Dann, um unsere Demokratie zu zerstören. Sie greifen zu Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen. Im Netz, bei X oder TikTok und Co. Sie wollen unsere Gesellschaft kirre machen, Angst, Misstrauen, Spaltung herbeiführen. Dem sollten wir in diesem Wahlkampf als demokratische Parteien gemeinsam entgegentreten. Im Wettstreit in den Hallen und auf den Plätzen, in den Studios, gemeinsam für unsere Demokratie. Bündnisfähig. Was ich Ihnen dagegen nicht verspreche, ist das Blaue vom Himmel. Ich verspreche Ihnen nicht, dass plötzlich alles gut und einfach wird. Und, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie sich das auch nicht einreden. Lassen Sie sich nicht einreden, alles wird anders, weil die Regierung eine andere ist. Weil wieder irgendwelche Wenden herbeigerufen werden. Die Wirklichkeit, mit der sich jede Regierung gleich welcher Konstellation auseinandersetzen muss, ist exakt dieselbe. Wir leben mit der Gleichzeitigkeit der Krisen. Keiner kann sie wegzaubern. Diese Wirklichkeit geht auch nicht weg, wenn man sie ignoriert. Und wer Ihnen etwas anderes erzählt, erzählt Ihnen etwas Falsches. Aber ich bin auch überzeugt, wir können sicher durch diese Krisen steuern. Deutschland kann neue Stärke entwickeln, wird neue Stärke entwickeln, wenn wir uns der Realität stellen, wenn wir die Dinge beim Namen nennen, wenn wir Lösungen für die Probleme anbieten, statt die Probleme zu beklagen. Diese Lösungen, sie müssen nicht allen gefallen. Dann sollten bessere her. Und wenn ich der Meinung bin, andere haben bessere Lösungen, dann werde ich das zugeben, sie übernehmen und den politischen Mitbewerber dafür loben. Hauptsache, wir lösen die Probleme und verzagen nicht, wenn neue kommen. Diese Zuversicht, die habe ich. Deutschland hat die Kraft. Gemeinsam haben wir die Kraft für diese Zeit.
Was ich denk und tu, trau ich anderen zu. Man fühlt sich bei den Ausführungen des grünen Kanzlerkandidaten unversehens an jenes oben zitierte deutsche Sprichwort erinnert. Denn es gibt wohl keinen anderen aktuell tätigen Bundesminister, der in dieser Funktion nachweislich und in diesem Ausmaß schamlos gelogen, Desinformation und erfundene Beschuldigungen verbreitet hat. Folgend nun eine Auflistung seiner bekanntesten nachgewiesenen Lügen. Habecks Lügen, Desinformation und erfundene Beschuldigungen. Beispiel 1. Denn jeder weiß, dass AfD und BSW aus Moskau und Peking bezahlt werden. Bei der Wahlkampfabschlussveranstaltung der sächsischen Grünen am 30. August 2024 im Rundkino in Dresden ritt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine Generalattacke gegen BSW und AfD und behauptete, unter dem enthusiastischen Applaus der anwesenden grünen Kader und Sympathisanten Folgendes. Die Nachdenkseiten berichteten, Zitat: Niemand in der Bundesregierung, wir machen nicht alles richtig, aber korrupt, gekauft ist niemand. Im Unterschied zu AfD und BSW. Denn jeder weiß, dass viele von denen aus Moskau und Peking bezahlt werden. Sich für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich, das gehört sich nicht und wir wissen, dass AfD und BSW genauso bezahlt werden. Zitat Ende.
In Sachsen, ich darf auch sagen, in Thüringen schaut. Und wenn man die Debatten im Wahlkampf verfolgt, dann kann man sich manchmal nur noch wundern. Und erlauben Sie mir, ein paar Beispiele quasi aus den letzten Tagen zu nehmen. Und ich fange an mit dieser Veranstaltung raus, vor der Tür sind Sie alle an einem Transparent vorbeigegangen, wo wenig Freundliches zur Bundesregierung stand. Unter anderem das Wort Korruption. Niemand in der Bundesregierung, ich meine, wir machen nicht alles richtig und wir streiten uns schön, aber korrupt gekauft ist niemand. Im Unterschied zu AfD und BSW. Denn jeder weiß, dass die Flüge zu einer Demokratie dazu, auch prinzipiell anderer Meinung zu sein. Und ich akzeptiere, wenn es gleich manchmal schwer ist, es immer in den Konsequenzen zu verstehen. Ich akzeptiere, dass Menschen auch grundsätzlich an der Art, wie wir diskutieren, Zweifel oder eine andere Meinung haben. Und selbstverständlich darf man auch eine andere Meinung zur Unterstützung der Ukraine haben. Das ist alles legitim und das ist alles richtig. Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genauso bezahlt werden.
Eine Frage zu einem Statement von Robert Habeck, der hat bei der Abschlussveranstaltung der sächsischen Grünen gesagt, ich zitiere einfach, Herr Theiber, sich für seine Meinung bezahlen zu lassen, seine Meinung zur Ukraine bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollenarmeen aufzubauen, ist widerlich. Wir wissen, dass die AfD und BSW genauso bezahlt werden. Da hätte ich noch gerne ein Statement dazu und vielleicht auch die Frage, falls das nicht zutreffen sollte, ob die BSW plant, dagegen rechtliche Schritte einzuleiten.
Ja, das ist im Grunde eine einzige Unverschämtheit, was Herr Habeck da gemacht hat. Das lässt sich allenfalls dadurch entschuldigen, dass die Grünen derart am Boden sind und ja auch Angst haben mussten, in Sachsen überhaupt wieder einzuziehen. In Thüringen ist es ihnen ja glücklicherweise gar nicht gelungen. Ehrlich gesagt, wir prüfen das, ob wir dagegen vorgehen, weil es tatsächlich, ich meine, Habeck ist ja einer, der geht immer gegen jeden vor, der irgendwas über ihn Schlechtes sagt. Wir sind da, also nochmal, wir wollen eigentlich das Geld, was wir haben, nicht unbedingt in lauter Presse Auseinandersetzungen einsetzen, weil viele Menschen durchschauen das, aber das ist wirklich eine so dreiste Lüge zu behaupten, dass wir irgendwo finanziert werden. Also ich möchte mir mal angucken, wer alles die Grünen finanziert. Ich weiß, dass auf Landesebene teilweise Rüstungsfirmen inzwischen auch für die Grünen spenden. Also da sollte sich Herr Habeck lieber an die eigene Nase fassen und mal gucken, wen, auf wessen Ticket die Grünen fahren und wo sie ihr Geld herbekommen. Also das ist einfach unverschämt und niveaulos.
Und wenn ich einen Satz dazu sagen darf, wir haben in Thüringen eine wirklich finstere Schmutzkampagne und eine Kampagne erlebt, die weit unter die Gürtellinie ging, die von Kampakt geführt wurde, mit wirklich ehrverletzenden Behauptungen. Und wenn man sich dann anguckt, wie Kampakt sich finanziert und welche Geldzahlungen und welche Ströme entsprechend sowohl von den Linken als auch von den Grünen in diese Richtung gegangen sind, dann kriegt das Ganze tatsächlich nicht nur ein bitteres Geschmäckle, sondern wird auch wirklich widerlich.
Das BSW ging gegen diese Aussage von Robert Habeck juristisch vor und gewann. Wenig überraschend konnte der Bundeswirtschaftsminister und jetzige Kanzlerkandidat seine Behauptungen vor Gericht nicht belegen und unterzeichnete in Folge eine Unterlassungserklärung. In anderen Worten ausgedrückt, derjenige, der bei Pro7 prominent platziert über Lügen und Desinformation lamentierte, wurde juristisch bereits selbst der von ihm so beklagten Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen überführt. Beispiel 2. Habeck zu den Bauernprotesten, teils von Putin finanziert. Die bekannte Obsession des grünen Spitzenpolitikers, hinter jeder Art von Kritik an ihm oder der Bundesregierung Kreml-Kampagnen zu sehen, führt in fast logischer Konsequenz zu erfundenen Beschuldigungen. Ein eindringliches Beispiel dafür lieferte Habeck im Zuge der Bauernproteste Ende 2023, Anfang 2024. In einem Video-Statement anlässlich der Großdemo der Bauern am 8. Januar in Berlin, das unter anderem über den Ex-Account seines Ministeriums verbreitet wurde, beschuldigte er die Bauern, dass die Proteste begleitenden Social-Media-Kampagnen teils von Putin bezahlt seien. Im Wortlaut erklärte er: Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen beweisen allerdings, dass dies nicht bei allen ankommt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Es ist ein Wesenszeichen der liberalen Demokratie, dass sie auch ihren Gegnern Platz gibt. Aber unser Grundgesetz setzt Verfassungsfeinden Grenzen. Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden, in denen man sich als Opfer inszeniert, um Gewalt gegen Personen und Dinge zu rechtfertigen. Zitat Ende.
Der Bauernverband hat für heute und die nächsten Tage zu Protestaktionen aufgerufen. Einige andere Gruppen und Verbände schließen sich an. Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ja recht. Allerdings warnt der Bauernverband selbst inzwischen davor, dass die Proteste nicht vereinnahmt werden dürfen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, so dass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Ich möchte zu Anfang dieser Woche versuchen, ein paar Dinge glatt zu ziehen und ein paar Vorschläge zur Differenzierung machen. Erstens. Ich war 6 Jahre Landwirtschaftsminister. Ich habe viele Betriebe besucht und noch mehr Gespräche mit Bäuerinnen und Bauern geführt. Sie arbeiten 7 Tage die Woche, sind immer auf Abruf und wenn andere ihren Jahresurlaub machen, haben sie Erntezeit. Ja, sie wirtschaften unter einem mächtigen ökonomischen Druck. Dem Preisdruck durch die Discounter der großen Schlachthöfe und Molkereien, dem schwankenden Weltmarkt. Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten können die Landwirte den Milchpreis nicht einfach anpassen. Häufig haben sie Schwierigkeiten, ihre Produktionskosten zu decken. Es muss also immer mehr produziert werden und genau das passiert auch. Die Kühe heute geben gut 65% mehr Milch als noch vor 30 Jahren. Die Zahl der Höfe ist im gleichen Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die Tierbestände pro Hof, sie werden immer größer. Die kleinen Höfe verschwinden, wachse oder weiche, kaufe den Nachbarbetrieb auf oder verkaufe deinen. So ist die Realität. Strukturwandel nennt man das, ich finde, etwas beschönigend. Es ist die Industrialisierung der Landwirtschaft. Dies allerdings ist auch die bisher vom Bauernverband selbst vertretene Position. Als Indikator für den Fortschritt in der Landwirtschaft gilt der Strukturwandel, übersetzt also das Höfesterben. Das ist die Logik des Systems, in dem die Bauern wirtschaften. Unter der unionsgeführten Bundesregierung und den Agrarministerinnen und Ministern von CSU und CDU gaben über 100.000 Betriebe auf. Natürlich will man angesichts solcher Probleme an jeder einzelnen Subvention ohne Abstriche festhalten. Nur gibt es auch andere Antworten. Faire Preise, gute Bezahlung für anspruchsvolle Arbeit, für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Tierschutz, direkte Vermarktung. Meiner Ansicht nach sollte man die Debatte jetzt nutzen, um ernsthaft und ehrlich genau darüber zu diskutieren. Zweitens, wir in der Bundesregierung sind den Bauern wegen des Kostendrucks entgegengekommen. Wir behalten einen wesentlichen Teil der jetzt diskutierten Subventionen bei. Die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Subvention für den Agrardiesel bauen wir schrittweise ab. So wird es fairer. Ganz können wir jedoch nicht darauf verzichten. Der Einspardruck, zu dem das Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat, ist da. Wir mussten ad hoc große Milliardensummen einsparen. Dieser Aufgabe haben wir uns gestellt und den Haushalt neu aufgestellt. Es gab ja einen fertigen Entwurf vor dem Urteil, der anderes vorsah. Aber es ist eine Tatsache, dass die Union mit dem Ziel geklagt hat, dass Milliarden eingespart werden. Und so fiel das Urteil dann aus. Die Konsequenz ist, dass gespart wird. Diese Einsparungen haben wir alles in allem breit verteilt. Gleichzeitig sichern wir wichtige Entlastungen und Investitionen ab. Das alles tun wir, weil wir als Regierung eine gesamte Lösung finden mussten, und zwar innerhalb der Rahmenbedingungen, die jetzt gelten. Drittens, ich halte eine Debatte über diese Rahmenbedingungen für notwendig. Eine Diskussion über die Frage, wie wir unser Gemeinwesen in Zukunft finanzieren, damit es ein Gemeinwesen bleibt. Worum es mir jedoch heute geht, ist etwas anderes. Hinter den angekündigten Protesten steht mehr als die jetzigen Regierungsentscheidungen. Wir alle erleben einen Umbruch. Kriege und Krisen, die hohe Inflation über die letzten 2 Jahre. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist der Angst vor einer schlechteren gewichen. Erschöpfung und Enttäuschung, Sorge und Wut machen sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen. Wir haben das Jahr 2024. Wir leben, anders als in der Weimarer Republik, in einer seit Jahrzehnten gewachsenen Demokratie. Mit starken Institutionen, mit einer noch immer von der Mitte getragenen Gesellschaft, mit einer Kultur der Verständigung. Das hat unsere liberale Demokratie seit ihrer Gründung vor 75 Jahren getragen. Erbaut und erarbeitet von verschiedenen Generationen und unterschiedlichen Parteien und Strömungen. Streitbar und doch immer wieder Hand in Hand. Errichtet auf dem Grundgesetz als Fundament. Dass es so kommen würde, war im Gründungsjahr 1949, so kurz nach Nazi-Diktatur und Krieg, nach Zivilisationsbruch und Holocaust, alles andere als garantiert. Es ist Zeit, sich klarzumachen, dass es auch jetzt nicht garantiert ist. Es gibt keine Garantie, dass nicht auch in Deutschland die Debatte immer weiter verroht, sodass am Ende das Recht und der Rechtsstaat gefährdet sind. Unsere liberale Demokratie ist ein Schatz, den wir verteidigen müssen. Unsere Republik ist eine, für die wir arbeiten müssen. Gegen das Programm des Ressentiments und Populismus halten wir ein Verständnis von erneuertem Republikanismus. Um das geht es jetzt. Es geht um einen solchen Patriotismus im besten Sinne. Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen zeigen allerdings, dass das nicht bei allen ankommt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Von der Verrohung in den sozialen Medien gar nicht zu sprechen, wo häufig unter der Feigheit von irgendwelchen Decknamen Gewaltaufrufe verbreitet werden. Es ist ein Wesenszeichen der liberalen Demokratie, dass sie auch ihren Gegnern Platz gibt. Aber unser Grundgesetz setzt Verfassungsfeinden Grenzen. Wer die Demokratie zersetzen will, muss dafür mit den Mitteln des Rechtsstaats zur Rechenschaft gezogen werden. Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden, in denen man sich als Opfer inszeniert, um Gewalt gegen Personen und Dinge zu rechtfertigen. Politische Programme, die Umsturz oder gar Umvolkung das Wort reden und immer anderen die Schuld geben. Rechtsradikale, die den Schutzraum der Freiheit nutzen, um sie abzuschaffen. Das dürfen wir nicht dulden. Genauso dürfen wir als Gesellschaft den Platz nicht den Verfassungsfeinden überlassen. Eine Zivilgesellschaft lebt davon, sich einzubringen, einzumischen, hinzusehen. Eine Zivilgesellschaft lebt von Zivilcourage. Zivilcourage ist der Mut, auch für andere einzustehen. Die Radikalen und Populisten haben Aufwind. Sie sind voll motiviert und mobilisiert. Entscheidend ist jetzt, dass die große schweigende Mehrheit sich einbringt, sprich wählen geht und sich klar macht, dass Demokraten Differenzen haben mögen, der politische Feind, der gemeinsame Hauptgegner, jedoch die Antidemokraten sind. Ich bin Minister. Mich schützen qua Amt Beamte und sie tun das vorbildlich. Aber wie viele Menschen in Dörfern und Städten müssen allein mit Bedrohungen klarkommen, werden eingeschüchtert, ihre Kinder, Männer, Frauen werden bedroht oder fühlen sich bedroht. Diese Menschen tragen die Demokratie. Für sie müssen wir eintreten. Diese Republik ist der beste Staat, den Deutschland je hatte. Wir müssen für sie einstehen. Wehren wir die Bedrohung ab, haken wir uns unter, seien wir solidarisch und in dem Sinne patriotisch. In dieser Woche und in den nächsten, in dieser Zeit.
Als der Autor dieser Zeilen am 10. Januar auf der Bundespressekonferenz nachfragte, auf welche konkreten Kampagnen sich der Minister bezog und welche Belege er für seine Beschuldigungen vorlegen kann, dass diese tatsächlich von Putin finanziert worden sind, antwortete seine Sprecherin: Ich würde hier gerne auf die Worte des Ministers verweisen und die auch für sich so stehen lassen. Zitat Ende.
Dann habe ich einen Überblick zu dem Thema.
Herr Habeck hat am 8. Januar ein Video-Statement zu den Bauernprotesten veröffentlicht. In dem verweist er in dem Kontext der Bauernproteste auf angeblich, ich zitiere, Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin finanziert werden. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welche konkreten Kampagnen bezieht er sich und welche Belege kann er vorlegen, dass diese tatsächlich von Putin finanziert werden?
Ja, hier würde ich gerne auf die Worte des Ministers verweisen und die auch so für sich stehen lassen. Eine Nachfrage?
Jetzt gab es von verschiedensten Bauernprotesten Kritik an dieser zitierten Äußerung von Habeck mit Verweis darauf, dass diese darauf ziele, die Bauernproteste zu delegitimieren, mit dem Verweis auf Putin und die angebliche Finanzierung. Da würde mich interessieren, war das tatsächlich die Absicht des Wirtschaftsministers? Und wenn nein, was war die Intention, Putin und diese Finanzierung sprachlich ins Spiel zu bringen bei einer Äußerung bezüglich der Bauernproteste?
Also der Minister hat ja immer deutlich gemacht in diesem Video und auch schon vorher, wenn es um Proteste ging, dass legitimer Protest in der Demokratie natürlich immer möglich ist und immer möglich sein muss, aber dass legitimer Protest eben dort endet, wo Gewalt ins Spiel kommt, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das hat er hier gesagt und hat es auch vorher schon betont. Insofern geht es nicht darum, Proteste generell zu delegitimieren. Und der Verweis, den Sie eben genannt hatten, das war ein allgemeiner Verweis auf die allgemeine sozusagen Desinformationslage, die wir in Deutschland auch anderswo zur Kenntnis nehmen.
Auch hier, ähnlich wie im Fall seiner nachgewiesenen Lügen über die BSW-Finanzierung, konnte der aktuelle Kanzlerkandidat der Grünen seine Aussagen nicht belegen und wurde folglich ebenfalls der Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen überführt. Beispiel 3. Baltic Pipe. Die Lösung all unserer Probleme, oder? Wie Habeck die eigenen Parteidelegierten anlog. Auch beim Bundesparteitag der Grünen vom 15. bis 17. November 2024 in Wiesbaden, welcher unter dem Motto Aufbruch ins Wahljahr stand, verbreitete Habeck ausgerechnet in seiner ersten Rede als frisch gekürter Kanzlerkandidat nachweislich Desinformation zum Thema deutsche Erdgasversorgung. Zitat:
Im Spätsommer 22 wurde in Polen eine Gasleitung angeschlossen. Baltic Pipe heißt die. Sie kommt aus Norwegen, geht durch Dänemark durch, quer durch die Ostsee. Es sind nur wenige Kilometer zwischen Polen und Deutschland, wo die Gaspipeline nach Polen kommt und nach Deutschland. Es wäre ein Klacks gewesen, eine Leitung zu bauen, die vielleicht 20, 30, 40 Kilometer überbrückt, um die drohende Gasmangellage abzuwenden. Und als ich davon hörte, dachte ich, das ist die Lösung all unserer Probleme. Wir brauchen weniger LNG-Terminals. Ich rufe da mal an und frage, ob sie das nicht machen. Und was habe ich zu hören bekommen? Robert, du bist zu spät. Wir haben euch angefleht darum, dass Deutschland sich anschließt, dass Deutschland sich diversifiziert an diese Pipeline, dass ihr nicht abhängig seid von Russland. Wir haben das vorgetragen noch und nöcher. Ihr wolltet es nicht. Die Große Koalition wollte es nicht. Nun ist die Pipeline zu klein, auch noch für Deutschland. Was ich sagen will ist, wie viele Unternehmen hätten günstige Gaspreise bekommen, hätten wir diese Pipeline gehabt? Wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher hätten keine schlaflosen Nächte gehabt, hätten wir diese Pipeline gehabt? Diese Pipeline ist nicht gebaut worden, weil Union und SPD sie nicht bauen wollten. Das ist die Ursache der Wirtschaftskrise der letzten Jahre.
Frage geht ans BMWK. Bei der Bundesdelegiertenkonferenz am letzten Wochenende hatte Robert Habeck erklärt, er hätte im Herbst 2022 nach der Eröffnung der Baltic Pipe zwischen Norwegen und Polen in seiner Funktion als BMWK-Minister dort angerufen und nachgefragt, ob man nicht eine Leitung von 30, 40 Kilometern nach Deutschland legen könnte, um die damals drohende Gasmangellage zu umgehen. Doch es sei zu spät gewesen und ein vorheriger Bau, so argumentiert Habeck, aber hätte die Gasmangellage verhindert. Jetzt kommt die Baltic Pipe im Gegensatz zur Darstellung von Herrn Habeck ja nicht direkt über Norwegen, sondern wurde im dänischen Hoheitsgebiet angeschlossen an die Europipe 2, eine Pipeline, die seit 1990 direkt von Norwegen nach Deutschland Gas transportiert. Da würde mich interessieren, wie genau hätte denn diese Darstellung von Habeck, also diese erneute Abzweigung von einer sowieso schon nach Deutschland führenden Gaspipeline, die Gasmangellage verhindert? Können Sie es kurz darlegen?
Dazu liegt mir aktuell nichts vor. Wenn ich da was nachreichen kann, dann tue ich das gerne.
Gut, dann hat der Wirtschaftsminister auch noch behauptet, er hätte dort angerufen. Könnten Sie dann vielleicht noch spezifizieren oder auch nachreichen, bei wem er genau diesen Anruf getätigt hat? Bei der dänischen Regierung, der polnischen oder bei den privaten Betreibern? Das wäre der dänische Gasnetzbetreiber Energinet oder der polnische Gasnetzbetreiber Gassystem SA. Ich danke Ihnen.
Schon das einleitende Statement von Habeck, dass die Baltic Pipe angeblich aus Norwegen käme, ist falsch, wie ein einfacher Blick auf die in den Artikel eingefügte Grafik zeigt. Wie eindeutig zu erkennen ist und auch in allen Quellen zu dem Thema dargelegt wird, beginnt die Baltic Pipe mitnichten, wie vom grünen Kanzlerkandidaten behauptet, in Norwegen, sondern in Dänemark. Dort wurde die Baltic Pipe lediglich als Abzweigung der bereits bestehenden Pipeline Europipe 2, die Deutschland bereits auf direktem Weg seit 1999 mit norwegischem Gas versorgt, angeschlossen. Europipe 2 ist dabei nur ein Teil eines größeren Transportsystems, bestehend aus Europipe 1 und Nordpipe, welches Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre mit Erdgas vom norwegischen Kontinentalschelf versorgt. Dieses Pipeline-System endet in Niedersachsen in einem riesigen Cluster aus Übergabestationen bei Dornum und Emden, die mit fast 2200 Gigawattstunden zusammen eine Kapazität haben, die noch über die von Nord Stream 1 und 2 und die des über ukrainisches Gebiet verlaufenden Transgas-Pipeline-Systems hinausgeht. Allein aus dieser Tatsache ergibt sich die ganze Absurdität von Habecks darauffolgender Aussage, dass es angeblich ein Klacks gewesen wäre, eine Abzweigung an die Baltic Pipe zu bauen, die 20, 30, 40 Kilometer überbrückt, um die drohende Gasmangellage abzuwenden und dass dies die Lösung all unserer Probleme in Bezug auf die Gasmangellage gewesen wäre. Denn wie auch bereits Jens Berger in einem ersten Beitrag zu den Äußerungen von Habeck ausgeführt hatte, zweigt Baltic Pipe lediglich einen kleinen Teil dieser Kapazität mitten in der Nordsee von der Europipe 2 ab. Das heißt, Erdgas, das normalerweise über Europipe 2 direkt von Norwegen nach Deutschland transportiert worden wäre, wird nun via Baltic Pipe über dänisches Staatsgebiet nach Polen transportiert. Seine Behauptung, viele Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher hätten dadurch günstige Gaspreise bekommen, führt sich damit ebenso ad absurdum. Oder, um im Diktum von Habeck zu bleiben, die Darlegung beruht auf Desinformation und schamlosen Lügen. Doch es wird noch wilder, denn im weiteren Verlauf versteigt sich der Kanzlerkandidat auch zu folgender Behauptung. Diese Pipeline ist nicht gebaut worden, weil Union und SPD sie nicht bauen wollten. Das ist die Ursache der Wirtschaftskrise der letzten Jahre. Die Große Koalition hat uns wissentlich und willentlich in diese Abhängigkeit getrieben. Zitat Ende. Das Problem einer solchen Habeck'schen Darstellung? Noch 2021 sprachen sich die Grünen selbst ganz offiziell gegen den Bau der Baltic Pipe aus. Beispielhaft sei auf die Äußerung von Julia Verlinden verwiesen, die im Februar 2021 gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland RND in ihrer damaligen Funktion als Sprecherin für Energiepolitik der Grünen Bundestagsfraktion erklärte, Zitat, der Bau von Pipelines, Terminals und Kraftwerken, die ausschließlich auf fossiles Gas setzen, verzögert den Umstieg auf erneuerbare Energien und birgt zudem enorme finanzielle Risiken. Zusätzliche Infrastruktur für Erdgas steht dem Klimaschutz also klar im Wege. Das gilt auch für das Projekt Baltic Pipe. Zitat Ende. Auch die Einschätzungen von Fachexperten widersprechen der Darlegung von Habeck. So gab Tim Keller, Geschäftsführer des Branchennetzwerks Zukunft Gas e.V., dem 130 Gasunternehmen angehören, bereits 2021 folgende Einschätzung zu Nord Stream und Baltic Pipe ab. Zitat: Allerdings ist die Baltic Pipe nur ein Abzweig von einer bestehenden Importpipeline. Für Europa entstehen damit keine neuen Kapazitäten. Im Gegensatz zum Nord Stream 2 Projekt, das sehr gut ins europäische Gassystem integriert ist, ist Baltic Pipe eher ein nationales, polnisches Projekt. Wir würden daher eine bessere Integration des polnischen Marktes in den europäischen Binnenmarkt begrüßen. Dies umso mehr, da Baltic Pipe auch mit europäischen Steuergeldern finanziert wird. Zitat Ende. Auch der bekannte deutsche Erdgasexperte Dr. Wolfgang Peters kam zu einer ganz anderen Bewertung von Baltic Pipe. Zitat: Das Projekt ist wirtschaftlich unsinnig. Zu immensen Kosten wird eine Teilmenge des bereits nach Deutschland fließenden Gasstromes physisch umgeleitet, obwohl man für ein paar Cent den Transport landseitig von Dornum nach Polen über Frankfurt an der Oder bewerkstelligen könnte. Wenn etwas Europa spaltet, wie es ja so oft von Nord Stream 2 behauptet wird, dann ist es dieses polnische Verhalten. Zitat Ende. Tatsächlich hatte die EU-Kommission 2021 aus genau diesem Grund ein Verfahren gegen Polen wegen Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden EU-Gashandels eingeleitet. Doch all das verschweigt Habeck den Parteidelegierten und der Öffentlichkeit. Stattdessen erzählt er auf dem Parteitag seinen so pseudo-wissend und zustimmend nickenden Parteidelegierten allen Ernstes, dass ein Abzweig von einem Abzweig einer sowieso schon Deutschland auf direktem Wege versorgenden Pipeline zusätzliche Kapazitäten erbracht und damit die Gasmangellage in Deutschland behoben hätte. Dies, und das kommt erschwerend hinzu, obwohl alle bekannten Experten dieser Einschätzung auch innerhalb des BMWK schon vor Jahren vehement widersprochen haben. Beispiel 4. Habecks Lügen auf der Bundespressekonferenz. Am 21. Februar 2024 stellte Robert Habeck den Jahreswirtschaftsbericht für 2024 in der Bundespressekonferenz vor. Von den Nachdenkseiten in diesem Zusammenhang auf die Skandale rund um seine Personalpolitik angesprochen, wie etwa den Einsatz des Inlandsgeheimdienstes auf Mitarbeiter mit ihm nicht genehmen Fachmeinungen, verlor er völlig die Kontenance, log nachweislich und verletzte dabei massiv die Neutralitätspflicht, der er als Minister und Vizekanzler unterliegt. Auf die Frage des Autors dieser Zeilen nach dem von ihm und seinen Staatssekretären angeforderten und protokollarisch belegten Einsatz des deutschen Inlandsgeheimdienstes gegen Mitarbeiter mit unliebsamen Fachmeinungen, meilenweit von der politischen Linie des Ministers entfernt, reagierte er, indem er zunächst erklärte, die Frage sei voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Dann behauptete er im weiteren Verlauf, dass natürlich in sicherheitsrelevanten Bereichen des Wirtschaftsministeriums Mitarbeiter immer eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Dies sei ein normaler Standard, so arbeite das Ministerium seit vielen Jahren. Doch diese Darstellung des Ministers und Vizekanzlers ist in dieser Form nachweislich falsch. Am 22. September 2022 machte das Handelsblatt mit dem Titel auf: Vertrauensmangel im Wirtschaftsministerium. Habeck steht jetzt unter Druck. Die Zeitung mit Fokus auf Wirtschaftspolitik zitiert aus internen Protokollen des Wirtschaftsministeriums BMWK, aus denen hervorgeht, dass Robert Habeck zusammen mit seinem damaligen Staatssekretär und engem Vertrauten Patrick Greichen den deutschen Inlandsgeheimdienst auf 2 hochkompetente und loyale Ministerialbeamte angesetzt hatte, obwohl es überhaupt keinen konkreten Spionageverdacht gegen die beiden in Rede stehenden Ministeriumsmitarbeiter gegeben habe. Ihr Vergehen? Sie hatten eine Fachposition zur zukünftigen deutschen Energieversorgung eingenommen, die meilenweit von der politischen Linie des Ministers abgewichen sei. Der Einsatz des Verfassungsschutzes sorgte laut Handelsblatt unter Verweis auf die Protokolle für massive Verunsicherung in der mittleren und oberen Leitungsebene des Hauses. So wird in dem BMWK-Protokoll ein Ministerialbeamter mit folgender Aussage zitiert: Wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russenversteher zu werden. Ein weiterer Teilnehmer verweist in der Krisensitzung auf den bereits spürbaren Schaden in der Außenwahrnehmung. Wir bekommen auch von außen viele Anrufe, zum Beispiel Anfragen vom Bundesfinanzministerium. Hier gibt es Zweifel, ob man doch mit uns zusammenarbeiten kann. Es reiche mittlerweile offenbar eine fundierte abweichende Einschätzung der Lage aus, damit die Hausspitze den Verfassungsschutz einschalte, zitiert das Blatt eine weitere in diesem Zusammenhang geäußerte Sorge im Ministerium. Das BMWK unter Habeck dementierte nicht einen einzigen Satz aus diesem Handelsblattartikel. Das Nachrichtenportal Telepolis berichtete in dem Zusammenhang zudem mit Verweis auf altgediente Ministerialbeamte, dass kein Vorgang bekannt sei, dass zuvor ein Wirtschaftsminister je die Dienste auf seine eigenen Leute ansetzte. Halten wir fest: Im Gegensatz zur Darstellung von Habeck auf der Bundespressekonferenz handelte es sich mitnichten um eine Routinekontrolle von Mitarbeitern. Tatsächlich wurde proaktiv auf seine Initiative hin und laut lang gedienten Beamten erstmalig in der Geschichte des Ministeriums der Inlandsgeheimdienst in dieser Form gegen eigene Mitarbeiter eingesetzt. Das heißt, der jetzige Kanzlerkandidat der Grünen hat auf der Bundespressekonferenz in seiner Rolle als Minister wider besseres Wissen die Darstellung des Handelsblattes und auf nichts anderem beruhte meine damalige Frage als Unterstellung bezeichnet und den Vorgang selbst als angeblichen Standard, der seit Jahren so üblich sei, bezeichnet. Diese Form der wissentlichen Falschdarstellung fällt erneut in den Bereich Desinformation, schamlose Lügen, erfundene Beschuldigungen.
Herr Habeck, bitte.
Herr Habeck, Nachdenkseiten.
Sie möchten sich bitte gerne vorstellen.
Habe ich doch brav gerade getan.
Haben wir nicht
Ende
gehört.
2022 ist bekannt geworden, dass Sie den deutschen Inlandsgeheimdienst auf 2 ranghohe Beamte in Ihrem Haus angesetzt haben, weil diese, so wurde es zitiert, meilenweit von Ihrer politischen Linie entfernt waren. Da würde mich interessieren, war das ein Einzelfall oder greifen Sie nach wie vor auf den Verfassungsschutz zurück bei nicht genehmen Meinungen innerhalb Ihrer Beamtenschaft?
Ihre Frage hat jetzt eher sekundär mit dem Jahreswirtschaftsbericht zu tun.
Ja, doch, der wird ja auch von Mitarbeitern erstellt. Da gab es ja genug Fragen, die nicht explizit nur auf den Wirtschaftsbericht abhoben.
Ja, Sie sind von Russia Today, oder?
Sie bitte?
Sie sind von Russia Today.
Nachdenkseiten.
Bitte?
Nachdenkseiten.
Aha.
ist der Herausgeber, war Koordinator von Willy Brandt.
Gut, dann ist Ihre Frage schon voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Und die dienstlichen Angelegenheiten des Ministeriums sind natürlich bei einer Weltlage, wie sie ist, Putin mit seinem Angriff auf Europa, mit dem Versuch, das Energiesystem zu destabilisieren, die Wirtschaftsordnung in Unordnung zu bringen, mit den Investitionsprüfungen, die wir vornehmen, die Exportentscheidungen, die wir machen, immer auch sicherheitsrelevant. Deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eine Sicherheitsprüfung in sensiblen Bereichen bestehen. Das ist aber ein normaler Standard überall. Und so arbeitet das Ministerium seit vielen Jahren und so arbeitet es gut.
Zusatz, eine Nachfrage, der Hintergrund meiner Frage auch, das Handelsblatt hat damals beispielsweise aus internen Protokollen zitiert, in dem auch ein ranghoher Mitarbeiter meinte, wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russen versteht zu werden. Da würde mich interessieren, wie Sie bei diesem Art von Vorgehen sozusagen sicher gehen, dass auch bei der Verarbeitung und Verfassung des Jahreswirtschaftsberichts Sie sich nicht nur von Ja-Sagern und Opportunisten umgeben, sondern auch sozusagen Fachmeinungen akzeptieren und da einfließen, die nicht unbedingt nur Ihrer politischen Linie entsprechen.
Ich bin ein Minister, der immer zu Widerspruch und Kritik auffordert. Ich nehme an, die Abteilungsleiterin kann das bestätigen. Und wenn Sie mir erlauben und vielleicht darf ich an der Stelle die Rolle des Berichts über den Jahreswirtschaftsbericht verlassen. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land politisch wie in den Medien die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, wo noch nicht mal Fragen gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist.
Dann gehen wir auf die von uns ausgesehene rechte Seite. Frau Kollegin, bitteschön.
Angesichts der dargelegten Anzahl an Falschdarstellungen gegenüber der bundesdeutschen Öffentlichkeit und selbst gegenüber seinen eigenen Parteimitgliedern muss ernsthaft die Frage gestellt werden, wie jemand mit so einem ambitionierten Verhältnis zur Wahrheit Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat werden konnte. Und auch, wieso ein Großteil der deutschen Leitmedien dieses Ausmaß an Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen nicht anprangert, sondern ganz im Gegenteil Habeck sogar noch medial hofiert. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.